Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Vor knapp einem Monat hustet jemand auf einen Bankautomaten und heute ziehen wir Geld und wir fangen uns eine Schmierinfektion mit Covid-19 ein. Von diesem Menschen, der da damals auf den Bankautomaten draufgehustet hat. Diese neue Studie aus Australien, die mag heute für die ein oder andere große Überschrift was hergegeben haben. Aber wir ordnen die Forschungsergebnisse gleich ordentlich ein und ich kann schon mal vorweg sagen, keine Panik. Also die Schmierinfektionen spielen weiterhin keine große Rolle. Hört ihr gleich hier bei uns. Christian Schmidt aus dem Update-Team ist heute mit dabei. Hallo! Wir reden über unsere Gesundheit im Herbst. Ich habe nämlich heute Morgen schon meine Super-Immun-Vitamin- und sonstige Wirkstofftabletten genommen, die meine Freundin mir ab und zu hinlegt. Nimmst du irgendwas?
Ja, tatsächlich nehme ich so Vitamin D in Tablettenform. Also das, was man nimmt, wenn man zu wenig Sonne abbekommt, hat mir der Arzt gesagt. Aber ich freue mich drauf, gleich dein maues Wissen über Vitamine abzufragen. Du spielst Wissensbundesliga gegen niemand geringeren als den Quiz-Europameister. Also wirf gerne noch so ein paar Booster ein, die wirst du brauchen.
Ja, es geht wirklich nur um das Thema Vitamine und wie gesagt, meine Freundin ist da Pro, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich kann also nur gewinnen, gleich. Außerdem Thema im Update, die Kandidatin für den frei gewordenen Supreme Court Posten in den USA, Amy Coney Barrett, hat heute ihren ersten Anhörungstag im Kongress.
Es wird jetzt besonderes Augenmerk darauf gelenkt, dass sie 2006 in ihrer Heimatzeitung in Indiana, dass sie sich quasi da nochmal ganz klar als Abtreibungsgegnerin geoutet hat.
Über diesen Quasi-Aufnahmetest sprechen wir auch hier im Update vom 12. Oktober 2020. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Wir lernen immer wieder was Neues rund um SARS-CoV-2, das Coronavirus, das beim Husten durch Tröpfchen übertragen wird oder durch lautes Singen über Aerosole. Die Schmierinfektion hingegen, die sei zu vernachlässigen, hieß es monatelang. Heute lernen wir, das Virus könnte auf Oberflächen länger überleben als bisher angenommen. Bei einer Temperatur von 20 Grad, da sei das Virus extrem robust und könne auf Glas, Stahl oder auch Kunststoff 28 Tage lang überleben. Das steht alles in einer neuen Studie aus Australien. Die hat für viele Diskussionen gesorgt und deshalb wollen wir uns genauer damit beschäftigen, zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkhard Wildermuth. Volkhard, also im Netz sind ganz viele Fragen heute aufgetaucht, wie zum Beispiel, was bedeutet das für die Tastatur, wenn die vergangene Woche eine Kollegin oder ein Kollege dort gesessen hat? Oder was bedeutet das für Türgriffe? Was antwortest du da?
Ja, erstmal kein Stress. Also ich halte mich an die AHA-Regeln und da steht das H ja für Hygiene, also Hände waschen. Und das hat hoffentlich auch der Kollege berücksichtigt. Das mache ich natürlich auch. Und dann fühle ich mich im Büro auch sicher, selbst wenn ich den Arbeitsplatz wechsle und den Bus an der Haltestange. Bei diesen viel benutzten Karten in Restaurants, da muss ich zugeben, habe ich auch selber manchmal Bedenken. Da habe ich eine kleine Flasche Desinfektionsmittel dabei und kann das dann schnell abtöten, was auch immer da sein sollte. Generell versuche ich mir nicht so oft ins Gesicht zu fassen. Leichter gesagt als getan, aber kein Grund zur Panik unterm Strich.
Jetzt heißt es in der Studie, auf glatten Oberflächen, wie zum Beispiel einem Handy-Display oder beim Bankautomaten, da könnte das Virus sich bis zu 28 Tage halten. Wie haben die das rausgefunden?
Also die haben im Grunde Experimente gemacht, die andere in ähnlicher Form auch schon gemacht haben. Die sind aber ein bisschen länger dran geblieben. Die Grundidee ist ganz einfach. Man präpariert eine Virenlösung, wo man ganz genau weiß, wie viel SARS-CoV-2 ist da eigentlich dran. Und dann wird die auf die verschiedenen Materialien aufgeträufelt, Stahloberfläche, Glas, Baumwolle und so weiter. Und dann wartet man und nimmt immer mal wieder eine Probe und guckt, lässt sich da eigentlich noch Virus anzüchten. Und tatsächlich haben die nach 28 Tagen das Virus noch anzüchten können. Das ist Rekord. Und es klingt natürlich erstmal bedenklich. Aber man darf nicht vergessen, diese Studie, die ist nicht wirklich alltagsnah. Erstmal haben die richtig große Virenmengen verwendet. Da muss schon jemand wirklich direkt auf die Tastatur niesen. Das machen wir ja nicht mehr dank Niesetikette. Und das wurde in früheren Studien dieser Art auch kritisiert, dass die immer so viel Viren verwendet haben. Zweitens, diese Materialien wurden im Dunkeln gehalten, weil, wie die Autoren anmerken, UV-Licht ganz schnell SARS-CoV-2 zerstören kann, also nicht wirklich ein realistisches Setting. Und drittens ließen sich am Ende wirklich nur sehr geringe Mengen Viren isolieren. Also die Studie zeigt, ja, dieses neue Coronavirus, das kann im Labor lange Zeit überdauern, speziell wenn es nicht so heiß ist und wenn die Luftfeuchtigkeit stimmt. Aber nein, zum Problem wird das im Alltag wohl eher nicht.
Ja, und das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung gibt ja auch an, dass ihm keine Corona-Infektionen über Oberflächen bekannt seien. Was hältst du denn deshalb von dieser Studie?
Also erst nochmal zum Bundesinstitut für Risikobewertung. Die haben das Thema ganz früh aufgegriffen. Da hatte man ja in Sorgen, weil in China, da werden ja Lebensmittel produziert, Spielzeug, Unterhaltungselektronik. Und am Anfang der Pandemie gab es diese Sorge, wenn wir jetzt importieren aus China, kommen da die Viren mit. Und deshalb hat das BfR sich drum gekümmert und konnte aber keinerlei Berichte darüber feststellen. Also es gibt keinen dokumentierten Fall von der SARS-CoV-2-Übertragung über Schmierinfektionen. Das ist natürlich nicht völlig ausgeschlossen, aber es konnte noch keiner nachweisen. Da muss man allerdings auch sagen, da wo viele Viren auf Oberflächen sind, das ist meistens da, wo auch jemand infiziert ist, der einen dann anhusten oder anaerosolen kann. Diese neue Studie, die wird noch nicht diskutiert auf der Seite, die wird ständig aktualisiert vom BfR. Also ich denke, da wird man demnächst auch was finden. Aber ganz generell kann man sagen, der entscheidende Übertragungsweg, der führt durch die Luft, das Tröpfchen und als Aerosol. Ähnliches hat ja auch diese Studie in Heinsberg gezeigt bei diesen Haushalten von SARS-CoV-2-positiven Personen. Da haben die Virologen um Henrik Streeck aus Bonn die Oberflächen überprüft in den Wohnungen und konnten in, ich glaube, 3,6% der Proben Virenerbgut nachweisen. Aber selbst wenn die PCR da anschlug, da ließ sich kein Virus mehr anzüchten. Also ich bin entspannt. Bei Covid-19 geht es wirklich nicht primär um die Oberflächen, um die Schmierinfektion. Die Probleme, die liegen woanders.
Wenn du entspannt bist, dann bin ich auch weiterhin entspannt. Noch ganz kurz, wenn du sagst, die Probleme liegen woanders, dann sprechen wir über die Aerosole und Tröpfchen weiterhin.
Genau, und das ist ganz entscheidend. Das ist einfach eine Atemwegsinfektion und da müssen wir das Augenmerk drauf legen. Das heißt eben Maske tragen, Abstand halten. Das hat unterm Strich ja auch funktioniert. Jetzt im Sommer sind wir vielleicht ein bisschen nachlässig geworden. Deshalb kommt das Virus jetzt wieder. Aber wenn wir uns dann doch wieder daran erinnern, worauf es wirklich ankommt. Ich sage es nochmal, Abstand, Maske halten, klingt banal. Aber das wirkt wirklich gegen dieses Virus und da sollten wir auch dranbleiben.
Was ist von der neuen Studie aus Australien zu halten, nach der SARS-CoV-2 auf Oberflächen fast einen Monat lang überleben kann? Eingeordnet hat uns das Wissenschaftsjournalist Volkhard Wildermuth.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Einschläge, die kommen näher. Ne? Leute haben wieder häufiger Erkältungen. Hier mal ein Halskratzen, da mal eine laufende Nase. Und über allem schwebt die Sorge, ist es nicht doch Corona? Es lohnt sich auf jeden Fall, unser Immunsystem fit zu halten. Und da spielen Vitamine eine große Rolle. Wir testen heute im Update unser Wissen rund um Vitamine. Und ihr zu Hause könnt für euch auch mitraten. Wie machen wir das? Mit unserer Deutschlandfunk Nova Wissensbundesliga. Und heute Abend darf ich endlich mal mit quizzen. Christian Schmidt, ich übergebe an dich. Du bist ab sofort der Quiz-Showmaster.
Ja, du hast ja heute gesagt, du hast nicht so viel Wissen über Vitamine. Nee. Das regelt alles deine Freundin. Ist jetzt natürlich schade für dich. Vor allem, weil du heute einen Gegner in der Wissensbundesliga hast, der, naja, vielleicht zu den fiesesten gehört, den du dir vorstellen kannst. Du spielst gegen Sebastian Klussmann, ja, der Europameister im Quizfragenlösen, Rekordnationalspieler bei der Quiz-Europameisterschaft, ja, die gibt's. Er ist der Jäger bei Gefragt, Gejagt in der ARD und heute dein Kontrahent. Also hallo Sebastian, erstmal in der Leitung.
Hallo, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Wenn alle bereit sind, dann kann es losgehen. Wir spielen auf Zeit, also ich stelle die Fragen, gebe jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Ihr ruft einfach A, B oder C rein. Und wer am Ende die meisten richtigen Antworten hat, gewinnt.
Bereit.
Dann geht's los.
Deutschlandfunk Nova.
Wissensbundesliga.
In Avocado, Spinat und Brokkoli ist viel Vitamin K drin. Wann, meint ihr, kann man das ganz gut gebrauchen? A, wenn man sehr müde ist, B, wenn einem übel ist oder C, wenn man sich auf die Fresse gelegt hat?
Müde.
C, wenn man Aua hat, weil man sich auf die Fresse gelegt hat.
Das ist tatsächlich richtig. Vitamin K ist gut für die Wundheilung. Also wenn man sich auf die Fresse gelegt hat, sich schnell mal irgendwie ein Avocado, Spinat, Brokkoli, Eintopf kochen, das hilft. Nächste Frage. Vitamin C ist gut für unser Immunsystem und den Stoffwechsel. Es ist viel in Zitrusfrüchten drin, aber es gibt einen heimlichen Champion. Welches Gemüse hat deutlich mehr Vitamin C als eine Zitrone? A. Grünkohl, B. Blattsalat oder C. Spinat?
A. Grünkohl.
Ich sage jetzt einfach mal B. Blattsalat.
Nee, damit wäre Gleichstand. Das ist der Grünkohl. A, alles grün, aber es ist der Grünkohl. Ja, da kommt der junge Grünkohl auf 150 Mikrogramm pro 100 Gramm. Sind dreimal so viel Vitamin C, wie die Zitrone hat.
Wow.
Nächste Frage. Viel hilft viel, stimmt überhaupt nicht bei Vitaminen. Vitamin A zum Beispiel ist zwar gut fürs Immunsystem, hat aber bei Überdosierung erhebliche Nebenwirkungen. Was? A. Die Sehstärke nimmt ab. B. Die Knochen können brechen. Oder C. Der Körper schrumpft minimal.
Ich würde gern C sagen, aber ich sag B.
Ich sage, es gibt bestimmt so eine ganz, ganz tolle Studie, die mal nachgewiesen hat, dass der Körper minimal schrumpft, weil irgendwas, weiß ich nicht, Haut zurückgeht oder sowas. Weil eigentlich soll es ja gut sein für die Sehkraft, ne? Bis zu einem gewissen Grad. Daher sage ich C.
Okay, es wäre B gewesen. Ralf hat den Punkt. Yes. Eine Überdosis kann tatsächlich dazu führen, dass die Knochen brüchig werden. Deshalb reicht es eigentlich auch, Vitamin A über eine ausgewogene Ernährung zu sich zu nehmen. Also diese Nahrungsergänzungsmittel sind für gesunde Menschen eigentlich Quatsch. Wir bleiben bei Vitamin A. Was hat viel Vitamin A? A, die Innereien vom Rind, B, die Füße vom Schwein oder C, der Talg aus den Federn von braunen Hühnern?
A.
Komm, ich nehme die Schweinefüße. Aber wer isst denn sowas?
Das war gewusst und nicht geraten. Also Sebastian holt auf, holt sich den Punkt Innereien vom Rind. Also Hoden, Zunge und Co. stecken voller Vitamin A. Da würde übrigens schon so ein Teelöffelchen voll mit Quaddel reichen, um den Tagesbedarf komplett zu decken. Also wie gesagt, geht aber auch mit Kürbis und Co. ist vielleicht.
Da ist das, glaube ich, auch isoliert worden. Also als man erstmal so entdeckt hat, aha, was sind denn Vitamine überhaupt? Ist ja auch eine Fehlbezeichnung eigentlich. Doch, so ein Zusatzfakt, weil das nicht alles Amine sind. Aber ich glaube, ursprünglich war es so aus Leber gewonnen oder Leberöl.
Aha, du willst ja, ja nur einen Extrapunkt haben, weil ja, jetzt haben wir Gleichstand. Letzte Frage, die entscheidet.
Wollt ihr die Entscheidungsfrage? Ja. Okay.
Unbedingt.
Wir kommen zu Vitamin B. Vitamin B-Mangel kann zu Gedächtnisschwäche, Haarausfall oder schlechter Laune führen. Vegetariern wird ja oft nachgesagt, dass sie es ohne Fleisch schwer haben, ihren B12-Bedarf zu decken. Stimmt aber nicht. Was liefert besonders viel? A. Ein Bohneneintopf mit einem Glas Rotwein. B. Eine blanchierte Steckrübe mit Sauerkrautsaft. Oder C. Ein Backcamembert mit Himbeersahne-Shake.
Ich würde spontan, also ich weiß nicht, ob der Rotwein viel bringt, aber so in Hülsenfrüchten kann sich da sowas finden, glaube ich.
Ja, ich hätte auch A gesagt. Ja. Aber weißt du was? Ich sag
was
trotzdem.
Was würdet ihr denn am liebsten essen?
Das letzte, glaube ich. Oder was war das? Irgendwas mit Himbeeren, das mag ich immer. Ich nehme C, komm.
Okay, also ausgerechnet die Himbeeren, die liefern gar nichts. Aber der Punkt geht trotzdem an dich, Ralf, weil der Backcamembert und der Sahneshake sind's. Also Milchprodukte sind super, ist eine Vitamin B12-Bombe. Und Veganer sollten nach Rücksprache mit dem Arzt eventuell über B12-Ergänzungen nachdenken, weil die haben das ja eben nicht mit den Milchprodukten. Damit würde dieser Punkt an dich gehen, Ralf.
Und damit das komplette Spiel.
Herzlichen Glückwunsch.
Wahnsinn.
Ich habe was dazu
haben
gelernt.
Die Himbeeren den Arsch gerettet, obwohl die gar nichts mit
wie
B12
so oft im
zu
Leben.
Tun haben.
Wie so oft im Leben. Die Himbeeren retten mir den Arsch.
Ich möchte eine Revanche. Ja.
Mehr.
Wir hören uns hoffentlich bald wieder dann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Statt RBG dann bald vielleicht ACB. Die verstorbene Supreme Court-Richterin in den USA, Ruth Bader Ginsburg, die soll, wenn es nach den Republikanern geht, schnellstmöglich ersetzt werden mit ACB, mit Amy Coney Barrett. Die US-Demokraten, die sind momentan wirklich stinksauer, denn der Senat mit republikanischer Mehrheit hat zu Obama-Zeiten dessen Nominierungen alle ausgebremst und verhindert. Da ging es um viele wichtige Richterposten, nicht nur um den Supreme Court. ACB wurde von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen. Er will sie noch vor der Präsidentschaftswahl, die ist am 3. November, durchdrücken. Und heute Nachmittag unserer Zeit hat Amy Coney Barretts Anhörung vor dem US-Senat begonnen. Da ist gerade Pause, geht aber gleich weiter. Darüber sprechen wir jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver-Ashbrook von der Harvard University. Guten Abend.
Ja, hallo, nach Deutschland.
Worum geht es in dieser Anhörung genau? Ist das quasi der Aufnahmetest für eine Supreme Court Judge?
Also es geht erstmal darum, einzuschätzen für das amerikanische Volk, weil denn diese ganzen Anhörungen sind publik. Wie wird sie richterliche Entscheidungen treffen? Also welcher richterliche Duktus bestimmt im Grunde genommen ihren Entscheidungshorizont? Das zweite ist charakterliche Qualifikation. Wir erinnern uns daran, wie kontrovers das bei Brett Kavanaugh war. Da kamen viele Geschichten aus seiner Vergangenheit wieder auf den Tisch. Sexueller Belästigung, sexuelle Nötigung etc. Und dann werden die Demokraten natürlich, und das hast du eingangs schon erwähnt, Ralf, ein besonderes Argument oder Augenmerk darauf legen, auf das Timing dieser Nominierung.
Du hast gerade schon erwähnt, dass in der Vergangenheit gerade bei Kavanaugh ein Riesenthema war, auch seine Abstürze. Darum wird es jetzt nicht gehen. Bei Coney Barrett wird es auch zum Teil politisch. Sie ist Abtreibungsgegnerin und das ist ein Riesenthema bei euch momentan in den USA. Inwiefern?
Das ist natürlich, ja, in der Tat. Also der ganze historische Präzedenzfall, der jetzt schon mehrere Dekaden alt ist, ist der Fall Roe versus Wade, der entschieden hat, dass Abtreibung flächendeckend möglich sein muss in allen 50 Bundesstaaten. Das heißt nicht, dass es da nicht föderale Einschränkungen gibt, die es den Frauen ein bisschen schwieriger machen. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein ganz prinzipielles Frauenrecht, dass Frauen über die Integrität ihres eigenen Körpers bestimmen dürfen. Und es wird jetzt besonderes Augenmerk darauf gelenkt, dass sie 2006 in ihrer Heimatzeitung in Indiana eine zweiseitige Anzeige unterschrieben hat, wo nochmal definiert wurde, wann Leben beginnt, nämlich schon eben bei der Empfängnis, und dass sie sich quasi da nochmal ganz klar als Abtreibungsgegnerin geoutet hat. Jetzt hat sie im Vorlauf natürlich gesagt, nein, nein, ihre eigenen persönlichen Sichtweisen als ganz strikte Katholikin und als persönliche Abtreibungsgegnerin würden nicht die Auslegung des Gesetzes wie vor bestimmen. Aber da sind die Demokraten natürlich durchaus und vielleicht eben auch berechtigterweise sehr skeptisch.
Gibt es denn Möglichkeiten für die Demokraten, das tatsächlich doch noch auszubremsen vor der Wahl, eventuell, dass es diese, ja, die Abstimmung gibt? Ich sag mal Stichwort Filibuster, dass jemand sich hinstellt und einfach ewig lang spricht?
Ja, das geht jetzt in diesem Fall nicht mehr. Sie werden alles, was sie können, versuchen zu verlangsamen. Sie haben die Möglichkeit, die Abstimmung im Komitee des Senates um eine Woche zu verlangsamen. Das können sie machen. Aber dennoch, und das werden sie auch machen, aber dennoch wird es vermutlich dann trotzdem so ausgehen, dass am 22. Oktober innerhalb des Komitees, also des Ausschusses, abgestimmt wird, da auch eine republikanische Mehrheit das eben weitergibt an den sogenannten Vollsenat, und das dann mit der republikanischen Mehrheit diese Richterin in Amt und Würden erhebt, 5 Tage vor einer amerikanischen Wahl. Und die Demokraten werden in der Anhörung immer wieder klar machen, dass die Republikaner damit über ihr eigenes Wort drüberfallen. Und sie haben damals bei Merrick Garland gesagt, nein, nein, in einem Wahljahr, und zwar so kurz vor einem wichtigen Wahljahr, könne man solche Entscheidungen nicht treffen, die dann für ja die weitere Ausrichtung der USA gegebenenfalls maßgeblich sind.
Anhörung vor dem US-Senat. Amy Coney Barrett, Kandidatin für den Supreme Court, wird befragt. Darüber haben wir gesprochen mit Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver-Ashbrook von der Harvard University.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kokainbroker. Das ist tatsächlich ein Job. Kokainbroker. Kein offizieller Job, aber ein lukrativer, laut Giuseppe T. Wenn es gut läuft, dann habe er in einem halben Jahr 10 Millionen Euro zusammen, sagt er. Den Job hat er mittlerweile an den Nagel gehängt, denn Giuseppe T. ist Kronzeuge in einem Prozess des Landgerichts Duisburg. Der sollte heute starten. Der Prozess musste wegen eines Corona-Falls aber mindestens bis Freitag erstmal unterbrochen werden. Es geht um 14 mutmaßliche Mitglieder hier in Deutschland der italienischen 'Ndrangheta-Mafia. Die sind angeklagt. Es geht um Geldwäsche in Deutschland, Eisdielen, um Schmugglerautos mit doppeltem Boden und viel, viel Kokain. Benedikt Strunz ist Investigativreporter beim NDR und hat sich mit dem Fall beschäftigt. Benedikt, was ist denn ein Kokainbroker, also das, was Giuseppe T. war, bevor er sich der Polizei gestellt hat?
Ja, das ist ein ziemlich wichtiger Job. Wenn du Kokainbroker bist, handelst du auf der einen Seite mit den Kartellen die Verträge über Kokainlieferungen aus. Das heißt, du kümmerst dich darum, wie ist die Qualität des Stoffes, welchen Preis hat das, über welche Häfen wird es wohin geliefert. Und auf der anderen Seite dann in Europa verhandelst du das dann mit deinen Leuten auch, in dem Fall mit der italienischen 'Ndrangheta oder auch mit albanischen Gruppen, wen auch immer. Man muss eins dazu sagen, so ein Job kann nicht jeder Hans und Franz machen, sage ich mal. Du brauchst extrem gute Kontakte. Du musst bei den Gruppen wirklich hoch respektiert sein, weil dir unter Umständen wirklich zig Millionen Euros anvertraut werden. Und du brauchst vor allem auch Nerven aus Stahl, weil du wirklich mit ganz, ganz hässlichen Leuten ständig zu tun hast.
Wieso hat er sich dann der Polizei gestellt? Weil finanziell lief es ja scheinbar doch ganz gut für ihn.
Ja, bei einem Verkauf ist was schiefgelaufen. Kurze Zeit später war es da so, dass die da unten in Südamerika in einer Runde saßen beim Bier trinken und mal überlegt haben, wer in der letzten Zeit eigentlich alles hochgenommen wurde von der Polizei. Und er war dann der Einzige, der nicht hochgenommen wurde. Und da dachte er sich, oh, es wird ein bisschen heiß unter den Füßen und ich habe Sorge, dass ich morgen eine Kugel im Kopf habe. Dann hat er sich abgesetzt, ist nach Italien und hat sich da wirklich bei der nächsten Carabinieri-Wache gemeldet und hat gesagt, Freunde, ich bin seit 20 Jahren extrem hart im Kokain-Business drin. Ich würde gerne vollumfänglich aussagen. Hm.
Weiß man denn, welche Infos er den Ermittlern bisher für den jetzigen Prozess hat geben können?
Ja, das ist wirklich das Erstaunliche, weil der Mann redet wie ein Buch. Der erzählt wirklich alles. Namen, Strukturen, Handelstechniken. Er nennt aber auch, und das ist sehr spannend, natürlich für die Ermittler hier, bestimmte Schmuggeltechniken. Er erklärt, wie beispielsweise Metallbehältnisse an große Schiffe angebracht werden, die dann im Hafenbecken hier in Europa angekommen, abgeworfen werden. Die sind dann gefüllt mit Kokain. Dann kommen Taucher der Mafia, bergen das Kokain da oder wie Schnellboote noch auf dem Weg nach Europa dieses Kokain von diesen großen Containerschiffen übernehmen. Ganz interessant aber auch, er sagt ganz klar, Deutschland ist hier im Zentrum. Hier wurden Netzwerke gebildet an Restaurants, an Eisdielen, mit denen dann eben Geld gewaschen wird, wo Firmen aufgebaut werden. Also das ist sehr, sehr spannend.
Woran liegt das, dass Deutschland so ein Hotspot ist? Machen wir es dem Drogenhandel hier vielleicht leichter als irgendwo anders?
Ja, auch da gibt Giuseppe T. wirklich spannende Einblicke. Er sagt zum einen, dass es für ihn total entspannt sei, hier mit großen, wirklich großen Geldmengen, Bargeld, Dinge zu kaufen. Er erwähnt den Kauf von einem Audi, den er für 50.000 Euro gekauft habe. Da wird niemand mit der Wimper zuckern. Das sei in Italien ganz anders. Dieses Geld war eben Drogengeld. Er sagt auch, dass es hier sehr leicht sei, Firmen aufzubauen mit Strohmännern, weil diese Prozesse, dass jemand durchleuchtet wird, der eine Firma aufbauen will, die seien in Deutschland eben nicht sehr gut. Es gibt noch einen dritten Punkt, der sehr spannend ist für die Ermittler, aber auch, denke ich, für die Politik. Er sagt, wenn du hier erwischt wirst mit illegitimen Vermögen, mit beispielsweise Häusern, wo niemand weiß, woher hat er die eigentlich, denn eigentlich ist er ja nur Pizzabäcker, dann kann die der Staat eigentlich nur sehr schwer wegnehmen. Das ist tatsächlich ein Problem in Deutschland. In Italien läuft das ganz anders. Das Tragische ist an diesen drei Punkten, die ich jetzt erwähnt habe, dass die seit Jahren in der Politik bekannt sind. Seit Jahren wird darüber diskutiert. Es hat sich immer noch nicht viel getan. Ich denke, solange sich da nichts verändert, wird Deutschland auch weiterhin für die Mafia ein sehr, sehr beliebter Standort sein.
Jetzt haben wir hier so einen redseligen Kronzeugen. Deine Einschätzung, ohne so einen Mann würde man da gar nicht weiterkommen in der Bandenkriminalität?
Also gar nicht, ist vielleicht übertrieben, aber der macht es natürlich viel leichter. In dem Fall war es so, es wurde vorher schon ermittelt an diesem Verfahren Pollino, wie es ja heißt. Der Kronzeuge hat es dann viel, viel leichter gemacht. Man muss aber dazu sagen, wir haben natürlich eigentlich die Möglichkeit, sowas auch ohne Kronzeugen zu machen, nämlich immer dann, wenn man internationale Strukturermittlungen anstrebt. Und wenn man damit Fahndern spricht, dann hört man vor allem viel, viel Frust hier in Deutschland, weil die sagen, wir haben immer noch viel zu viel Personal in Terrorismus und in Cyberkriminalität und viel zu wenig in organisierter Kriminalität und Drogenhandel. Wir brauchen zum einen mehr Leute und wir brauchen auch bessere Leute, die darauf vorbereitet sind, dass sie gemeinsam mit Kollegen in anderen Ländern zusammen die Dinge angehen. Ich möchte noch eine Anekdote erwähnen. Ich war jetzt viel in Holland unterwegs und Fahnder da sagen mir, wir würden ja wahnsinnig gern mit den Deutschen zusammenarbeiten, aber es ist ganz schwierig, da Polizisten zu finden, die vernünftiges Englisch sprechen. Also Ausbildung ist offenbar auch ein Thema.
Diese Woche soll in Duisburg der Prozess gegen 14 mutmaßliche Mitglieder der 'Ndrangheta starten. Hintergründe von Benedikt Strunz, Investigativreporter beim NDR.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was für eine Reise. Ein Jahr lang im Nordpolarmeer unterwegs. Das Schiff an einer Eisscholle festgefroren. Die Kälte und die Polarnacht erlebt. Immer wieder mit wachsamem Blick, ob nicht ein Eisbär angerannt kommt. Und das alles für die Forschung. Heute ist die Polarstern, also der Forschungseisbrecher des Alfred-Wegener-Instituts, nach Bremerhaven zurückgekehrt. Und an Bord war auch Markus Rex, Expeditionsleiter der Mission. Hallo, Herr Rex.
Hallo, Herr Günther.
10 Jahre Planung an diesem Projekt. Ein Jahr lang war dann die Polarstern unterwegs. Wie geht's Ihnen heute, wo Schiff und Besatzung wieder zu Hause angekommen sind?
Ja, ich muss sagen, ich bin noch etwas überwältigt. Ich habe 9 Monate des letzten Jahres im arktischen Eis verbracht und bin es noch nicht wieder so richtig gewöhnt, so viele fremde Menschen zu sehen, wie ich jetzt hier gerade auf mich einstürmen. Und noch dazu alle hinter Masken. Alles sehr merkwürdig alles. Aber es fühlt sich großartig an. Wir haben unsere sehr hochgesteckten Ziele vollständig erreicht und das Konzept der Mosaikexpedition ist aufgegangen. Also ich bin auch sehr glücklich.
Corona war gar kein Thema bei Ihnen an Bord?
An Bord war Corona gar kein Thema. Wir haben das quasi vergessen, dass es dieses Virus gibt auf der Welt. Wir konnten miteinander umgehen wie eh und je. Etwas, was Sie in Ihrer Welt hier, in die ich jetzt auch zurückgekehrt bin, sich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen können. Trotzdem hat Corona die Expedition schwer getroffen. Im März, April, als sich das so richtig in der ersten Phase entfaltet hat, die Pandemie, hat es uns an den Rand des Abgrunds geführt. Unser gesamtes Logistikkonzept, wie wir unser Team im Eis, unseren Eisbrecher versorgen, mit Treibstoff versorgen und mit Lebensmitteln versorgen können, die Teams, Expeditionsteilnehmer austauschen können, das ist alles auseinandergeflogen. Nichts hat mehr funktioniert unter den Bedingungen von Corona. Wir sind ja ein ganz internationales Team. Wir sind darauf angewiesen, dass die Leute reisen können. Es ist uns dann in ganz, ganz kurzer Zeit, in 2-3 Wochen gelungen, dieses Logistikkonzept völlig neu zu erfinden. Wir haben deswegen praktisch nur einen sehr, sehr geringen Schaden erlitten durch Corona, aber es hat mir wirklich einige sehr sorgenvolle Wochen bereitet.
Abgesehen davon, gab es auch mal richtig Momente, in denen es gefährlich war auf dieser Expedition?
Ja, wenn man da draußen auf dem Eis arbeitet, wir sind ja täglich auf dem Eis unterwegs gewesen, unsere Forschung stand auf dem Eis, ist man natürlich immer in einer Umgebung, die keine Fehler verzeiht. Es ist eine ganz, ganz hauchdünne Eisoberfläche auf einem tiefen Ozean. Der Ozean ist 4000 Meter tief, darauf liegt, dass wir angekommen sind, 60 bis 80 Zentimeter Eis. Dieses Eis reißt ständig auf, da kann man durch Schneeverwehungen verborgene Risse im Eis reinfallen und in dem sehr, sehr kalten und tödlichen Ozeanwasser landen. Wir haben im Lebensraum des Eisbären gearbeitet. Während der Expedition hatten wir 60 Eisbären zu Besuch. Und Eisbären sind zwar wirklich beeindruckende Tiere, sind auch sehr niedlich, muss man sagen. Sie sehen großartig aus, aber sie sind leider eine Gefahr. Ja. Auch dafür mussten wir Sicherheitskonzepte haben. Es ist niemandem etwas passiert. Wir sind sogar mit genauso vielen Fingern aus der Arktis wieder zurückgekehrt, wie wir in die Arktis aufgebrochen sind, auch wenn es mal knapp war.
Ja, da braucht es viele Finger, um die ganzen Forschungsinstitute aufzuzählen, nämlich 80, die mitgemacht haben, sich an der Expedition beteiligt haben. Was war das spannendste Experiment, was Ihnen noch lange Zeit in Erinnerung bleiben wird?
Ja, wir haben eine solche Unzahl von Messungen gemacht. Wir haben über 100 komplexe Parameter das gesamte Jahr über aufgezeichnet. Die erlauben es uns dann, das Klimasystem wirklich im Detail zu verstehen. Optisch besonders schön ist natürlich unser roter kleiner Fesselballon gewesen, von allen liebevoll Miss Piggy genannt, weil sich dieser Ballon immer wieder ein kleines störrisches Schweinchen benommen hat, was aber von jedem geliebt wurde. Das sah einfach wunderschön aus, über der weißen Eisumgebung diesen Fesselballon stehen zu haben.
Jetzt geht's ans Auswerten der Daten. Gibt es schon Ergebnisse, die Sie uns jetzt schon verraten können?
Die Daten sind jetzt gerade an Land gekommen. 150 Terabyte bringen wir mit zurück. Unzählige Proben von aus Atmosphärenbestandteilen, Schnee- und Eisproben und Proben von Ozeanwasser. Das muss jetzt erstmal analysiert werden. Aber natürlich bringen wir auch die direkten Eindrücke mit zurück, die wir in der Arktis bekommen haben. Wir hatten im Winter durchgehend 10 Grad höhere Temperaturen als Fridtjof Nansen das in seiner Expedition vor 125 Jahren gemessen hat. Im Sommer haben wir das eindrückliche Schmelzen gesehen. Im Sommer schmilzt das Meereis immer, aber es ist weit umfassender das Schmelzen gewesen, als das für das Meereis eigentlich stattfinden sollte. Wir sind nördlich von Grönland durch einen Bereich, wo normalerweise relativ dickes, teilweise mehrjähriges Eis liegen sollte, durch riesige Flächen völlig aufgeschmolzenen Eises, offene Wasserflächen, teilweise bis zum Horizont, bis zum Nordpol vorgestoßen. Und am Nordpol selbst war das Eis völlig erodiert, aufgeschmolzen und von Schmelztümpeln durchlöchert. Da wird es einfach sehr augenfällig, dass wir dem Eis im Moment beim Verschwinden zusehen. Wenn das auch nur noch kurze Zeit so weitergeht, dann wird die Arktis in wenigen Jahrzehnten im Sommer eisfrei werden. Dann wird unser Planet von oben betrachtet keine weiße Kappe mehr haben, sondern einen dunklen Ozean. Wir wissen nicht, ob wir das arktische Meer überhaupt noch retten können oder ob es im Sommer tatsächlich das schon Hopfen und Malz verloren ist. Wir hoffen, dass wir vielleicht das Ruder noch rumkriegen, aber da müssten wir jetzt sehr schnell handeln.
Wir danken Ihnen für die Forschungsarbeit und danke für das Gespräch, für die Zeit.
Ja, sehr gerne.
Markus Rex, Expeditionsleiter der Polarstern-Mission. Das Schiff ist heute zurückgekommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Während sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich mein jein.
Soll ich's wirklich machen?
Ja, um genau diese Wahl, die Qual der Wahl geht's jetzt hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Diesen Moment, in dem wir uns so unsicher sind. Entscheiden wir uns richtig? Ist die Entscheidung die falsche? Irgendwann mal werden wir sie vielleicht bereuen. Ab wann fühlen wir uns mit einer Entscheidung wohl? Forschende der Uni Bonn haben die Neuronen in unserem Gehirn entdeckt, die anzeigen, wie sicher wir uns in einer Entscheidung sind. Was das genau bedeutet, was das genau für Neuronen sind, das klären wir jetzt mit dem Neurowissenschaftler Henning Beck. Guten Abend, hallo Henning.
Ja, schönen guten Abend, hallo.
Was bringt mir die Erkenntnis der Forschenden für meine persönliche Entscheidung?
Also wenn du jetzt gehofft hast, dass du einfach nur auf eine Region in deinem Hirn drücken musst und plötzlich kannst du dich besser entscheiden, muss ich dich an dieser Stelle enttäuschen. Es geht mehr darum, generell zu verstehen, wie kommen überhaupt Entscheidungen in unserem Kopf zustande? Wie geht das Gehirn davor? Wie wägt es jetzt verschiedene Erfahrungen und Erinnerungen gegeneinander ab? Und wie kommen wir dann zum Schluss auch zu der Entscheidung, die wir dann auch erleben?
Ja. Also die haben festgestellt, umso sicherer wir uns sind bei einer Entscheidung, desto aktiver werden diese speziellen Neuronen. Woran liegt das?
Ja, das ist eigentlich ganz überraschend, dass sie festgestellt haben, je sicherer wir uns in unserer Auswahl sind, desto mehr feuern diese Neuronen. Und zwar das Spannende, sie haben direkt gemessen, wie diese Nervenzellen aktiv sind. Also in anderen Studien, da schaut man sich ja so generell an, wo fließt das Blut im Gehirn lang in so einem klassischen Hirnscan. Hier war man live dabei, hat die Aktivität der Nervenzellen gemessen und festgestellt, wenn sich die Leute in diesem Versuch entscheiden mussten, beispielsweise zwischen irgendeinem Schokoriegel und was weiß ich, irgendeiner anderen Leckerei, dann war es so, je sicherer sie sich in ihrer Entscheidung waren, also beispielsweise ich nehme die Chips statt der Schokolade, dann waren auch diese Nervenzellen umso mehr aktiv. Also es scheint so ein Signal, einen eigenen Code im Gehirn dafür zu geben, für Entscheidungssicherheit oder wie sehr wir auch hinter unserer Entscheidung stehen.
Aber auch wenn du sagst, es gibt keinen Knopf in meinem Hirn, den kann ich drücken und dann fällt mir die Entscheidung leichter, beziehungsweise ich bin mir sicherer bei der Entscheidung. Dennoch wird es ja eine Region geben, in der die Entscheidungsfindung sich abspielt im Hirn, oder?
Ja, also es sind viele Regionen daran beteiligt. Vielleicht hat man dort auch nur gemessen, so die Spitze des Eisberges, wo zum Schluss diese verschiedenen Erfahrungen zusammenlaufen. Also beispielsweise hat man in diesem Experiment auch untersucht, was passiert denn, wenn die Leute dann ihren Snack gegessen haben? Ja, ändert sich dann irgendwie diese Feuerrate im Gehirn? Denn wir wissen, angenommen, du isst jetzt jeden Tag Pizza. Du isst jetzt in der Woche, keine Ahnung, 6, 7, 8 Mal Pizza. Das ist
realistisch,
dein Lieblingsessen.
Ja.
Guten Appetit an dieser Stelle. Die Frage ist dann, änderst du dein Verhalten am letzten Tag in der Woche? Oder sagst du dann, ich habe keinen Bock mehr auf Pizza, weil ich so viele Pizza in mich reingeschaufelt habe? Und das müsste man auch beim Gehirn sehen. Sprich, es spielt auch eine Rolle, welche Erfahrungen du schon gemacht hast. Bist du gerade satt oder hungrig? Sieht das lecker aus oder nicht? Wie viel Zucker ist da drin? Wie viel Ballaststoffe sind da drin? Wie salzig ist die Angelegenheit? Und das scheint dann so zu kulminieren und das Gehirn rechnet so diese verschiedenen Sachen gegeneinander aus und dann kommt raus, alles klar, diese Entscheidung treffe ich so oder so. Und das wird dann offenbar auch so ausgelöst, dass wir uns dann auch besonders sicher sind, wenn diese Nervenzellen besonders aktiv sind.
Henning, mal angenommen, wir stehen vor einer echt schweren Entscheidung. Was rät da ein Neurowissenschaftler wie du?
Ich kann ja mal sagen, wie ich das immer mache. Ja. Ich versuche mir immer viele Infos zu holen. Wenn ich jetzt zwei Optionen habe, A oder B, dann versuche ich so viel wie möglich darüber rauszufinden und danach warte ich oder würfel oder lass mich unter Druck setzen. Also wenn ich zum Beispiel nicht weiß, was ich bestellen soll im Restaurant, dann rede ich mit den Leuten, mit denen ich da bin, was diese so empfehlen oder schaue es mir an, überlege so, hier das Steak oder die Nudeln. Und wenn dann die Bedienung kommt, dann nehme ich das Erste, was mir in den Sinn kommt, ohne dann groß nachzudenken. Und dann habe ich quasi Kopf und Bauch zusammengeführt. Ja, gewissermaßen.
Und du bereust nichts mehr danach, weil du denkst, ja, es war das
Erste. Ich nehme zumindest nicht jeden Tag eine Pizza. Ne?
So wie ich. Nee, heute Abend nehme ich, glaube ich, Thai-Nudeln. Neurowissenschaftler Henning Beck war das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.